This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Wir starten in das vierte Jahr dieses iTunes U Podcasts der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ich freue mich sehr, dass ihr alle weiterhin mit dabei seid. Heute geht es um Zoologie und um einen interessanten deutschen Forscher, der vor gut 200 Jahren durch Brasilien reiste. Ich habe auch eine Reise angetreten und auf die nehme ich euch jetzt mit.
Ich fahre gerade durch den strömenden Regen nach Obermenzing. Die Strecke wurde mir angezeigt als 15 Minuten dauernd von meinem Navi. Und ich bin jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Ja, der Münchner Berufsverkehr ist heute irgendwie nicht der beste. Ich treffe mich jetzt mit einem Mann, der einen sehr, sehr interessanten Beruf hat, wie ich finde. Und der gerade ein Buch über einen Ritter geschrieben hat. So, jetzt bin ich da. Und das Ganze ist ein bisschen versteckt, liegt irgendwie unter der Erde, die Zoologische Staatssammlung, und sieht ein bisschen aus wie ja, dieses Teletubby-Haus, nur in eckig und modern. Bin ich mal gespannt, jetzt gehe ich hier mal runter und guck mal weiter, was mich da so erwartet. Grüß Gott, wo finde ich denn den Herrn Schönitzer?
Du müsstest die Treppe runtergehen, ja? So wie von mir, ja? Auf die rechte Wandseite rübergehen. Und ziemlich hinten, wenn Sie rechts bleiben, müssen Sie an der Tür dann schauen.
Okay, danke Ihnen. Herr Schönitzer, grüß Sie.
Kommen Sie rein, ich schreibe mir ganz kurz eine E-Mail fertig, dann habe ich Zeit für Sie.
Kein Problem.
Kein Problem. Tun Sie Ihren Mantel, da ist ein Schrank und da können Sie Ihren Mantel reinhängen.
Wunderbar.
Klaus Schönitzer ist Biologe an der LMU und Hauptkonservator an der Zoologischen Staatssammlung, die zu den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns gehört. Die sind zwar eigenständig, personell aber auch eng mit der LMU verbunden. Denn die gut 25 Millionen Inventareinheiten sind eine wichtige Forschungsquelle für viele LMU-Wissenschaftler. So auch für Professor Schönitzer. Er hat ein typisches Forscherzimmer. Mittlerweile habe ich ja viele von Ihnen gesehen auf meinen Reisen durch die LMU-Welt. Entweder sie sind blitzblank und mit Neonlicht beleuchtet oder sie sind bis ins kleinste Eckchen vollgestopft mit Büchern, Karten und Erinnerungsstücken. So auch bei Klaus Schönitzer. Aber jetzt soll er sich erstmal selber vorstellen.
Also ich bin der Klaus Schönitzer, ich arbeite hier in der Zoologischen Staatssammlung. Ich bin ein Entomologe, also Fachmann für Insekten. Arbeite hauptsächlich über morphologische Themen und dann eben auch über Systematik, wie die Tiere miteinander verwandt sind.
Bei den morphologischen Themen geht es hauptsächlich um die Feinstruktur von Tieren. Er hat also viel mit Elektronenmikroskop und Rastermikroskop gearbeitet.
Und da geht es eben die feinen Strukturen zu enträtseln, weil die dann interessante Merkmale beinhalten eben für die Verwandtschaft und für, ja, einfach um die Viecher auch besser verstehen zu lernen.
Viecher nennt Schönitzer liebevoll alles, was kreucht und fleucht, ob Wanze oder Nashorn. Und weil ich gelesen habe, dass es in der Zoologischen Staatssammlung München 25 Millionen dieser Viecher gibt, will ich die jetzt erstmal sehen. Wir machen uns also forschen Schrittes auf den Weg durch die unendlichen Gänge des Gebäudes, das übrigens 1985 gebaut wurde. Viele Wissenschaftler haben ihre Sammlungen übereignet und so kam nach und nach diese stattliche Zahl von 25 Millionen zusammen. Vorsicht, es öffnet sich die erste Tür.
Das ist also das Magazin, für das ich zuständig bin. Das ist eines von den kleineren Magazinen. Aha. Hier haben wir die Blattläuse, das ist jetzt eine neue Sammlung, die haben wir über komische Umwege haben wir die gekriegt. Das ist also hauptsächlich eine einzigste Sammlung von einem Blattlaus-Spezialisten in der Nähe von Berlin. Wir sind also jetzt gerade dabei, diese Blattlauspräparate, die also auch viele tausend Präparate sind, dass die da eben aufgestellt werden und sortiert werden und auch immer die Arten im Computer erfasst werden und so weiter. Dann haben wir diese ganze Regalreihe, das sind alles Zikaden. Und hier die nächste auch, das sind also alles Zikaden. Und von hier an beginnt also die Wanzensammlung. Das ist also hier, wenn wir durchgehen, alles Wanzen, Wanzen, Wanzen. Da sind noch viele freie Regale auch und freie Flächen, weil wir erst vor 2 Jahren das ganze Magazin eben umgebaut haben. Jetzt diese bis zur Decke gehenden Regalsysteme und die Regalsysteme auch enger zusammen gemacht haben, als es früher war, eben damit wir mehr Kästen unterbringen. Wir haben also jetzt Platz für ungefähr 12.000 Insektenkästen hier in diesem Raum.
Alles, was ich hier sehe, hat viele, viele Beine. In niedrigen Schubladenkästen mit Glasdeckel sind die Insekten mit Nadeln aufgespießt. Daran hängen winzige Zettelchen. Egal, welche Schublade man herauszieht, Insekten über Insekten. Die Blattläuse sind, wie man weiß, ja winzig klein. Für den Laien schwer nachvollziehbar, warum jemand diese Tierchen sammeln sollte. Aber das hier hat alles System.
Ja, wenn sie sich nicht bewegen, finde ich sie auch ganz toll.
Ja,
ich lerne das noch.
Wenn krabbeln, dann ist er nicht so schön.
Zu den Insekten kommen wir später zurück. Jetzt erstmal weiter zum nächsten Raum. Klaus Schönitzer sperrt eine schwere Tür auf. Hier hängen lauter Geweihe und Hörner an Gitterwänden bis zur Decke.
Hier in dem Raum, wenn man da Gruppen führt, dann zeigt sich immer sofort, wer ein Jäger ist, weil da natürlich jedem Jäger das Herz übergeht mit diesen tollen Jagdtrophäen. Mhm. Wir haben da auch verschiedene Rekordhalter, irgendwie das größte oder schwerste Geweih von der oder jenen Art und so. Hier, das sind die Geweihe und das hier sind Hörner. Ja? Aha. Also ein Geweih, das ist ein Knochenzapfen, der gebildet wird, der jedes Jahr wieder abgeworfen wird. Und das Gehorn, das Horn, da ist eben innen drin der Knochenzapfen und außen das Horn, das ist sowas wie unser Fingernagel, dasselbe Material. Und das hat man auch, also ein anständiges Rindvieh hat eben sein Horn das ganze Leben lang.
Und hier steht jetzt drauf, Zoo Hellerbrunn. Das heißt, wenn da mal ein interessantes Tier stirbt.
Ja, also das ist ganz klar, wenn da also wirklich interessantes Tier stirbt, dann kann das eben für unsere Sammlung interessant sein. Aber man muss natürlich jetzt schon realistisch sehen, so Sachen wie jetzt da diese großen Hornträger oder Elefanten oder Giraffen oder sowas. Ich meine, die Arten haben wir natürlich inzwischen, haben wir natürlich auch in der Regel auch aus dem Tierpark Hellerbrunn. Aber wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann kann es schon sein, dass wir da noch nach wie vor dran Interesse haben.
1952 war Tussi-Rind, genau, interessant. Aber da will ich auch nicht im Dunkeln eingesperrt sein.
Wir eilen weiter. Der nächste Raum ist anders als die anderen. Ihn kann man mit Gas vergiften, um Schädlinge abzutöten, falls diese sich hier einnisten. Denn hier liegen Felle.
Das ist jetzt da riecht aber schon
ordentlich nach Tier, gell?
Da riecht es ordentlich nach Tier. Das sind also lauter Felle und die einzelnen Felle sind immer hier jetzt so in so riesigen Schubladen. Die kann man auch da rausziehen und in diesen Schubladen sind dann immer und die dann...
Ja.
Wahnsinn. Und man hat ursprünglich diese Felle aufgehängt und dann hat sich im Laufe der Zeit erwiesen, dass die dann doch oft runtergefallen sind und dann kaputt gegangen sind. Also und darum hat man das jetzt so mit dieser Liegetechnik jetzt umgelagert.
Als dieser Raum umgebaut wurde, wurden alle Felle draußen in Containern zwischengelagert und später wieder reintransportiert. Bei dieser Gelegenheit wurde alles digital abfotografiert und wird jetzt nach und nach erfasst. Der nächste Raum bitte.
Aber da sind ja sowieso die großen Tiere.
Elefantenschädel, ja. Also das ist halt, darum führe ich da die Leute gern her, weil das sind die Knochen, die was hermachen.
Ja. Aha. Das ist der Traum jedes Hundes.
Aber die schmecken natürlich immer gut.
Nee, Knochen, das glaube ich.
Ja. Diese Knochen, man sieht auch, wenn sie so ganz bleich sind und so, dann sind die entfettet. Also wir haben eine Anlage, wo man also das Fett aus den Knochen rauslaugen kann, also chemisch, weil aus dem Fett entsteht mit den Jahren Fettsäure und eine Säure und Kalk vertragt sich nicht und darum tut man die entfetten. Aber einzelne, wie den da zum Beispiel, die hat man dann bewusst nicht entfettet, weil wir wissen ja nicht, ob es nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder irgendwann eine Methode gibt, wo man was wissenschaftlich untersuchen kann, was man eben nur bei nicht entfetteten Viechern machen kann. Und darum hat also der Kollege immer dann einzelne auch so lassen.
Nilpferde, gell?
Ja, das sind Nilpferde, ja. Hippopotamus. Und da haben wir die Nashörner, da steht dann zum Beispiel drauf, Geschenk der Regierung von Nepal an die Zoologische Staatssammlung, weil also von unseren Leuten waren welche sehr lang
1912.
Eben da.
Ja, Wahnsinn.
Auf dem Gang stutze ich dann doch, als da zwei Tiere liegen.
Oh, ein Krokodil.
Ja, das Krokodil, das ist so groß, dass wir es nicht in ein Magazin reintun können, weil es so breite Haxen hat. Und das auch die Schildkröte, die sind eben einfach so groß und darum lassen wir die halt jetzt hier am Gang heraus stehen.
Oh Gott, die will ich echt nicht.
Also das ist ein echtes präpariertes Nilkrokodil, wobei das also bei weitem nicht das weltgrößte oder so ist, aber natürlich schon von beachtlicher Größe.
Hier gibt es übrigens auch die weltgrößte Schmetterlingssammlung. Eine Frage drängt sich mir auf. Bleibt es zeitgemäß, Tiere tot aufzubewahren? Früher mag das einen Sinn gehabt haben, aber heute?
es bleibt zeitgemäß, es ist einfach auch notwendig für viele Untersuchungen. Es gibt einzelne Sonderfälle, wo man zum Beispiel, also das weiß ich jetzt zufällig, von Galapagos hat man von einem Landleguan eine neue Art beschrieben, entdeckt und hat also jetzt, weil das eine Art ist, die nur auf einer Insel vorkommt, die also nur in wenigen Exemplaren offensichtlich rund um einen Vulkan kommen die vor. Und dann hat man gesagt, also da tun wir jetzt kein Exemplar tot machen, um es als Typus aufzubewahren, sondern man hat ein Tier ausgewählt, hat gesagt, das ist der Typus, hat von dem Tier Blut abgenommen, damit man also auch die DNA hat, damit man eine Gewebeprobe hat, hat das Tier fotografiert, vermessen und alles und dann wieder in die Freiheit entlassen und geht davon aus, wenn das einmal eines natürlichen Todes stirbt, dass man es dann schon wieder finden wird und dann eben einlegt. Also wir haben natürlich viele Tiere hier, die eben entweder schon ausgestorben sind oder vor allem auch in dem Gebiet ausgestorben sind, wo wir sie her haben. Ja? Und das gibt es in jeder Abteilung hier im Haus. Das ist ganz klar, das ist häufig.
Wir sausen noch durch ein Alkoholmagazin. Hier werden Krebse, Riesen, Seespinnen, Schlangensterne und wer weiß was noch alles in Gläsern aufbewahrt und schwimmen in Alkohol. Jedes Jahr muss der Alkohol nachgefüllt werden. Eine Sträflingsarbeit, wie Schönitzer lachend sagt.
Aber wird dann auch mal ausgemistet? Wird dann auch mal was weggeschmissen?
Ganz selten, ja. Ich meine, es kommt schon vor, dass man was wegschmeißen muss, wenn es eben nicht richtig etikettiert ist und vergammelt ist und so. Aber normalerweise sind wir eben richtige Sammler, die einfach alles sammeln. Und vor allem, oft weiß man ja nicht, für was man es irgendwann einmal noch braucht.
Sind Sie da zu Hause auch so?
Ja, leider. Und meine Frau noch dazu. Ja, jetzt haben wir fast gut dran.
Ja, wunderbar. Nicht,
haben Sie noch irgendwelche speziellen Geschenke?
Nein.
Ich kann natürlich noch stundenlang rumgehen.
Das glaube ich sofort, aber nein.
Das glaube ich sofort. Aber wir haben ja noch einiges zu besprechen, denn natürlich will ich auch wissen, woran Schönitzer gerade forscht. Einen Überblick über die Zoologische Staatssammlung habe ich jetzt bekommen. Also geht's zurück in Schönitzers Büro.
Und wie kam bei Ihnen die Faszination, schon als kleiner Bub oder wie war das?
Also ich habe mich als kleiner Bub zuerst sehr für Flugzeuge interessiert und dann irgendwann habe ich angefangen ein Mikroskop zu benutzen, also habe ich mal ein Mikroskop geschenkt bekommen und habe da dann alles Mögliche angeschaut im Mikroskop und habe mich halt da mehr und mehr für die Biologie interessiert.
Jetzt gibt's die Viecher, wie Sie sie nennen, ja schon sehr lange. Weiß man da immer noch nicht alles drüber?
Nein, da weiß man noch lang nicht alles drüber. Man muss ja auch sich drüber im Klaren sein. Es gibt auf der Erde viele, viele Millionen Insekten, die noch kein Mensch jemals genau angeschaut hat, die eben noch unbekannt sind, die man eben erst neu beschreiben muss. Und eben viele Insekten, die man halt vielleicht vor 50 oder 100 Jahren beschrieben hat, ihnen einen Namen verpasst hat und die liegen jetzt da rum und keiner hat sie jetzt mit neuen Methoden wirklich genau angeschaut. Und da gibt es noch viel zu tun.
Neben mir steht ein Gurkenglas. Ich nehme an, da waren nicht nur Gurken drin.
Also ausnahmsweise waren da tatsächlich Gurken drin. Aber es ist ganz klar, wir sammeln oft auch solche Gläser, Gurkengläser, Marmeladengläser und so, weil das einfach die Gläser kaufen auch ein teures Unterfangen ist. Und wir sind chronisch pleite hier in der Zoologischen Staatssammlung. Und eben um Tiere im Alkohol aufzuheben, kann man eben auch, wenn man kein fachmännisches Glas hat, eben auch ein Gurkenglas nehmen.
Freuen Sie sich denn über die heimischen Insekten auch?
Na klar, heimische Insekten sind schön und interessant. Es gibt natürlich schon ein paar lästige und immer wieder kommen die Leute mit einem Wanzen oder so zu mir, die dann eben wirklich auch manchmal Bettwanzen bringen und das ist natürlich dann nicht lustig. Aber sehr oft ist es der Fall, dass die Leute mit irgendwelchen Insekten kommen und sagen, ah, ich habe da so ein Problem und so. Und wenn man ihnen dann erklären kann, nein, das ist überhaupt kein Problem, das ist total easy, die sind völlig unschädlich und stinken nicht, übertragen auch keine Krankheiten und so weiter. Und dann ist es doch auch schön, wenn man das den Leuten beibringen kann.
Schon erfrischend, so einem lebendigen und fröhlichen Wissenschaftler gegenüber zu sitzen, während wir von 20 Millionen toten Tieren umgeben sind. Und da kommt schon die nächste Frage, wie tötet man eigentlich Insekten fachgerecht?
Das kommt drauf an.
Weil wir würden jetzt die Fliegenklatsche nehmen, das ist dann für Sie natürlich kontraproduktiv.
Gut, ja. Also normalerweise nimmt man meistens Essigäther. Das ist also sowas, das stinkt so wie der alte Uhu, der so richtig gut gebappt hat. Das tötet die meisten Insekten in recht guter Zeit, aber manche Insekten, wie zum Beispiel größere Schmetterlinge, tötet man mit Cyankali, manche Käfer auch, kann man eben besser mit Cyankali töten, da hat man Cyankali-Gläser und dann muss man halt aufpassen, dass der ein bisschen Feuchtigkeit drin ist und dann entsteht Blausäure und da sterben die sehr schnell.
Also vergiften oder in Alkohol schmeißen oder in die Tiefkühltruhe tun. Kein schöner Tod.
Nicht schön, aber sterben ist nie schön.
Auch wieder wahr. Langsam verstehe ich die Faszination, die von all diesen kleinen Krabbeltieren ausgeht. Und dennoch will ich ihnen nicht unbedingt im Wald begegnen.
Was sagen Sie denn jetzt mir? Ich probiere vom Kopf her Insekten zu mögen, aber irgendwie finde ich es doch ein bisschen gruselig.
Ja, sowas gibt es halt leider. Das liegt einfach an Ihrer Erziehung. Ich habe mich bemüht, meinen Kindern beizubringen, dass sie schon als von klein an eben auch eine Freude haben, dass sie auch die Insekten auch mal anfassen und eben sich nicht ekeln. Und ich bild mir ein, das geht schon. Also es ist ganz wichtig, auch den Kindern zu zeigen, Insekten sind nicht alle pur Teufel und gehören weg, sondern die sind interessant und vielfältig und schön. Und wenn man sie genau genug anschaut, dann ist da auch total interessantes Zeug dabei.
Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Keine Memme sein, sondern mehr wie Johann Baptist Ritter von Spix. Klaus Schönitzer hat gerade die erste Biografie über diesen Forscher geschrieben, der einer seiner Vorgänger als Konservator in München war. Mehr noch, Spix war der erste Konservator, als die Zoologische Staatssammlung vor gut 200 Jahren aus den sonstigen Sammlungen der Akademie ausgegliedert wurde. Spix fuhr als junger Mann 1817 für fast 4 Jahre nach Brasilien und sendete von dort aus Holzkisten voller Tiere zurück nach München. Und die sind heute noch hier aufbewahrt. Schildkröten, Schlangen, Krokodilschädel. Aber fangen wir vorne an, bei seiner Ausbildung. Ich habe den Eindruck, er hat alles studiert, was es damals so gab. Fast alles.
Also das ist ganz klar, sowas geht heutzutage nicht mehr. Damals war eben einfach die Bildung sehr viel breiter. Denken wir an Alexander und Wilhelm von Humboldt, die ja auch wirklich echte Universalgelehrte waren. Aber auch der Spix hat sich natürlich schon sehr breit ausgebildet. Er hat die Lateinschule gemacht, hat dann einen Doktor in Philosophie gemacht. In jungen Jahren, in einem Alter, wo unser einer froh ist, wenn er das Abitur schafft, hat dann angefangen, Theologie zu studieren. Das war eben auch der Wunsch der frommen Mutter und halt auch einfach ein wesentliche Möglichkeit überhaupt für so einen handwerklich nicht geschickten, aber intelligenten Buben eine Zukunft aufzubauen.
Das Theologiestudium brach er ab. Stattdessen studierte er noch Medizin, denn das war damals die Voraussetzung für die Forscher in den Naturwissenschaften. Er promovierte und dann ging es plötzlich ganz schnell.
Also der König hat ihn protegiert, der König hat ihn berufen. Es war natürlich alles, was in Bayern war, war im Namen vom König. Das ist klar. Der Moscheler hat ihn natürlich im Namen vom König berufen und eingestellt. Aber der König hat natürlich auch seine einflussreichen Ratgeber gehabt, die ihm halt gesagt haben, wo es lang geht. Also das war ja der erste bayerische König, der Max der Erste. Der war sehr wissenschaftlich interessiert und hat eben ganz gezielt die Wissenschaft zu fördern sich bemüht.
Also wurden Spix und sein Botanikerkollege Martius berufen, nach Brasilien zu reisen.
Wenn jetzt so ein junger Kerl mit Medizinstudium, Philosophiestudium, abgebrochenem Theologiestudium darüber geht, weiß der, wie man Tiere fängt, Tiere tötet, sodass sie dann auch trotzdem verwendet werden können? Hatte der einheimische Jäger sich dann beschafft oder was hat der gemacht? Wie hat er es geschafft, die Tiere überhaupt zu fangen?
Also dazu muss man wissen, dass ja der König, wie er ihn hier in München eingestellt hat, hat er ihn zuerst 2 Jahre nach Paris geschickt, dass er also richtig gescheit Zoologie im damals modernen, neuen Sinne lernen kann. Und zwar war damals Paris das Mekka, das Zentrum der Zoologie. Und der Spix hatte eben da ein bayerisches Stipendium und durfte nach Paris und hat dann vor allem eben bei Cuvier gelernt, wie man eben Tiere sammelt, wie man Tiere präpariert, wie man die Anatomie, damals hat man gesagt Zoontomie, also die innere Form der Tiere, wie man das untersucht und vergleicht. Und damals hat er eben auch gleich schon angefangen, Tiere zu sammeln in der Normandie, also Meerestiere, Tiere auch abzubalgen. Er hat also dieses Geschäft, Tiere zu sammeln, richtig gelernt schon und professionell, also für damalige Verhältnisse professionell beigebracht.
Das nötige Wissen hatte Spix somit also in der Tasche, aber noch lange nicht alles, was man für eine Weltreise und Expedition braucht.
Man muss sich das einmal vergegenwärtigen. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die hatten nicht einmal ein gescheites Chronometer, mit dem man die exakte Zeit feststellen kann. Die haben zum Teil sich auch die Geräte, die physikalischen Messgeräte ausleihen müssen von Privatleuten, weil die Bayerische Akademie gar nicht so die nötigen Geräte gehabt hat, um eben den Spix und den Martius richtig auszustatten.
Als auch diese Hürde genommen war, ging's los. Nach Osten. Nach Osten? Ja, denn die beiden Münchner durften bei einer großen Expedition mitfahren, die in Wien startete.
Die sind dann von München nach Wien und allein für diese Reise haben sie ja schon 5 Tage gebraucht. Heutzutage braucht man 5 Stunden. Und dann haben sie in Wien das erste Mal dann Leute getroffen, die eben wirklich schon in tropischen Gebieten waren, die überhaupt tropische Klima gekannt haben und diese Sachen. Das war ja damals, München war ja noch ein Provinznest. In München, die haben alle gescheit dahergeredet, aber keine Ahnung gehabt von einer solchen Weltreise. Und das war eben ein auch für die ganzen Münchner, für die Society, ein tolles Abenteuer, das die live mitgekriegt haben.
Hier kann ich ja kurz einhaken, während Schönitzer am Telefon ist.
Ja?
Die Briefe, die Spix aus Brasilien schrieb, wurden alle zeitnah in einem Magazin veröffentlicht. Das war also praktisch so wie heute ein Reiseblog im Internet. Und die Münchner konnten so alle Abenteuer mitverfolgen. Aber hier ist Herr Schönitzer wieder.
Und dann hat das Schicksal so wollen, dass die beiden Münchner in dem ersten Schiff, das da gefahren ist, angekommen sind. Und dann waren die schon ein halbes Jahr früher als die meisten von den Österreichern in Brasilien. Haben also ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich schon mal da umzuschauen in Rio de Janeiro, Leute kennenzulernen, auch Europäer, die ihnen geholfen haben und die Gegend mal zu erkunden und so. Das heißt, die waren sozusagen schon ein bisschen schneller als wir die anderen, die halt dann erst gekommen sind. Und die anderen, die waren dann auch so viele, da gab es da Streitereien, wer jetzt der Chef ist, rechtmäßig. Und wer für was zuständig ist und so. Und da haben sich dann die beiden Münchner ziemlich schnell abgesetzt.
Los ging's also in den Urwald. Indianer haben ihnen gezeigt, wie sie am Amazonas mit Pfeil und Bogen oder Netzen Fische fangen können. Oder wie sie giftigen Milchsaft aus einem Baum gewinnen, diesen Saft dann in einer Bucht ins Wasser gießen und danach die vergifteten Fische einfach an der Oberfläche einsammeln können. Für den Zoologen muss diese fremde Welt ein Paradies gewesen sein.
Die üppigste Einbildungskraft vermag nicht, die Mannigfaltigkeit und den Luxus der Formen zu fassen, womit die Natur diese Gegend ausgeschmückt hat. Einzelne Gruppen von Pflanzen, deren jede durch die Eigentümlichkeit ihres Charakters anzieht, bilden gleichsam so viele Wälder, die durch die ebenso mannigfaltigen, mit den herrlichen Blüten geschmückten Lianen zu einem großen Ganzen zusammenfließen, aus welchem die Palmen majestätisch hervorragen. Wie in den Blumen, so auch in den Tieren, besonders bei den Vögeln, Schmetterlingen und anderen Insekten, welche die duftigen Pflanzenwälder in Menge beleben, scheint die Erde allen Reichtum von Farben und Formen ausgegossen zu haben. Brasilien und kein anderes Land ist jenes schon in der Urzeit geträumte, hoffnungsreiche Paradies unserer Erde.
Aber nicht alles war gut auf dieser Reise. Im Gegenteil, Ritter Spix und seinem Begleiter Martius ging es nicht immer gut.
Erstens war natürlich das Klima sehr schwierig, dann auch die Möglichkeiten überhaupt zu reisen. Dann mussten sie auch sehr, sehr haushalten. Sie haben also nicht viel Geld gehabt, sie mussten auch jeden Pfennig abrechnen. Und dann gab es natürlich die Probleme mit den Insekten, mit den giftigen Tieren, dann die Feuchtigkeit. Dann ist das ganze Material, das sie gesammelt haben, ist immer wieder in der Regenzeit verschimmelt. Dann mussten sie die ganzen Tiere, die sie gesammelt haben, über dem im Lagerfeuer, im Rauch trocknen. Dann haben sie sich aus Blech solche Dosen konstruiert mit Löchern, so ähnlich wie die Maroni-Verkäufer heute in der Innenstadt, um eben über dem Rauch Sachen zu trocknen. Manchmal mussten sie eigens Pause machen in ihren Reisen und 2 Tage, wo halt irgendwo ein Schuppen war, in der Regenzeit dann eben halten und alles durchtrocknen wieder, damit nicht alles verschimmelt ist. Also es war sehr, sehr schwierig. Dann gab es natürlich Zeiten, wo sie halbwegs verdurstet sind. Da haben sie den Tau von den Steinen getrunken, da haben sie von Bromelien gewechselt, haben sie das Wasser getrunken, mussten das natürlich erst mit einem Leintuch sieben, um halt da irgendwelche Kalkwappen und sonstiges Getier rauszufiltern. Dann haben sie oft Probleme gehabt, dass die Maultiere zu wenig zu trinken und zu essen gehabt haben und dann unterwegs auch liegen geblieben sind. Also es gab jede Menge Schwierigkeiten und natürlich, was auch ganz wichtig ist, sämtliche Krankheiten, alle Tropenkrankheiten, die es halt gibt.
Wir lassen Spix am besten nochmal selber zu Wort kommen.
Wirklich, wir sehen auf dieser Reise wie Märtyrer aus. Kein Bedienter bleibt und will ins Innere. Die Eseltreiber selbst entfliehen. Nur zu oft kein Wasser und noch öfters nichts als Maniokmehl und gesalzenes, gedörrtes Carne de Sertão. Gegenwärtig leiden wir beide an einer Art von Krampf- oder Keuchhusten. In Wahrheit, wir bringen mit unserer Gesundheit ein großes Opfer. Ohne von den Lebensgefahren durch Schlangen, giftigen Tieren und Kräutern sprechen zu wollen. Der Himmel gebe, dass wir diese noch härtere Reise nach Maranhão glücklich vollenden.
So streiften sie also durch die Tropen und sammelten alles, was ihnen in die Finger kam.
Und natürlich muss man auch wissen, damals war die klassische Methode, Viecher zu sammeln mit der Flinte. Also der hat halt Papageien, Affen und was es so gegeben hat, einfach geschossen und dann je nach Bedarf mal in den Kochtopf und mal eben nach München in Alkohol gesteckt.
Und die gesammelten Tiere haben sie dann irgendwo zwischengelagert, bevor sie sie dann weggeschickt haben?
Ja, also die gesammelten Tiere, die haben sie dann immer versucht, eben so gut wie es möglich zu präparieren. Also die Haut abgezogen, die Knochen rauspräpariert, abgekocht und dann die Haut und die Knochen getrennt, transportiert und verpackt und getrocknet und dann eben in Kisten verpackt. Und immer wenn sie irgendwo waren, wo ein Hafen war oder wenn sie mit jemandem zusammengekommen sind, der eben zu einem Hafen gereist ist, dann haben sie dem solche Kisten mitgegeben, damit die dann nach München geschickt werden. Und was zum Beispiel auch ganz clever war, war, dass sie dann die Kisten aus verschiedenen Holzsorten gemacht haben, um auf die Weise auch das Holz nach München zu transportieren, weil das ja damals auch was besonders war, diese Tropenhölzer und die überhaupt nach München zu bringen.
Alle Ladungen kamen wohlbehalten in München an. Allein das schon ein Wunder für sich. Auch eine Ladung, für die wir heute kein Verständnis mehr aufbringen können.
Jetzt haben Sie aber auch was mitgebracht, was für heutige Zeiten gar nicht mehr geht, und zwar zwei Indianerkinder.
Ja, also das ist natürlich ein ganz dunkles Kapitel, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Man hat damals wirklich solche Indianerkinder einfach mitgebracht wie ein Souvenir, wie ein naturwissenschaftliches Sammlungsobjekt, und das ist für uns also absolut nicht akzeptabel. Andererseits war das damals also auch durchaus Usus, dass man solche Indianer mitgebracht hat und gemeint hat, man bringt denen hier in Europa europäische Zivilisation und vor allem auch den Glauben bei, und dann kann man sie nach zurückschicken in ihre Heimatvölker und dass sie dann dort sowohl die tolle Zivilisation als auch den Glauben eben verbreiten und als Missionare aktiv sind.
Das war natürlich eine Illusion. 1820 kehrte Spix nach München zurück.
Würden Sie den Ritter Spix, also ich nehme mal an, Sie würden ihn gerne kennenlernen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Was würden Sie gerne mit ihm besprechen? Was würden Sie ihn gerne fragen?
Also der Ritter von Spix wäre sicherlich ein ganz interessanter Gesprächspartner, und das wäre also sicherlich endlos, was er erzählen könnte, was er da drüben alles erlebt hat. Aber er war auch nicht ein Mann der Gesellschaft. Der Ritter von Spix hat wenig Freunde gehabt, wenig Spätzeln sozusagen, hat auch nicht in der Gesellschaft von München, wie er dann zurückgekommen ist, da eine Rolle gespielt, ganz im Gegensatz zu Martius, der dann eine Frau gehabt hat und Linnaeus-Feste gefeiert und seine Schüler in großen Festen. Der Spix war also richtig ein Einzelgänger, und er war so richtig ein Vollblut-Zoologe, der halt hundertprozentig an der Zoologie interessiert war. Wahrscheinlich war er auch ein Grantler, denn er hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit seinen Kollegen und hat sich auch furchtbar geärgert, dass nicht alle seine Theorien von den Kollegen akzeptiert worden sind. Also auch sowas ist bei Wissenschaftlern durchaus Usus, dass man halt einfach sich so in eine Theorie oder in eine Sache hineinsteigert, dass man gar nicht verstehen kann, dass ein anderer das einfach anders sieht.
Spix war besonders stolz auf sein Meisterstück, die sogenannte Cephalogenesis. Er untersuchte die Schädelformen vieler Tiere und wollte daran ablesen, wie sie miteinander verwandt und auseinander entstanden sind. 150 bis 200 Tierarten untersuchte er, von Millionen von Tierarten, die bekannt sind. Ein hoffnungsloses Unterfangen und heute auch wissenschaftlich gesehen völlig überholt.
Heutzutage sehen wir das Ganze alles anders, eben unter dem Licht der Evolutionstheorie. Und wir müssen ja bedenken, Spix war ja deutlich noch vor Darwin. Wie Spix gestorben ist, ist Darwin noch ein junger Mann gewesen. Also das sind einfach ganz andere Denkweisen heutzutage.
6 Jahre nach seiner Rückkehr starb Spix an einer Tropenkrankheit. Heute erlebt er eine Renaissance. In seiner Heimat Höchstadt in Mittelfranken wurde eine Mittelschule nach ihm benannt, und dort steht auch ein Denkmal auf dem Marktplatz. Der Rektor arbeitet sogar gerade an einem Spix-Musical. Und auch in München gibt es eine Spix-Straße. Seine Arbeit war also nicht umsonst, auch wenn sein Name heute nicht so bekannt ist wie der von Charles Darwin. Klaus Schönitzer blättert die schönen illustrierten Bände durch, die von Spix Reisen entstanden sind. Seine Biografie über Ritter von Spix trägt den schönen Titel »Ein Leben für die Zoologie«. Und das ist sicher auch die Überschrift, unter die Schönitzers Leben gestellt werden kann.
Ist es dann der Traum jedes Zoologen, dass mal irgendein Tier nach ihm benannt wird?
klar, ich meine, es ist eher Traum des Zoologen, da selber mal Tiere zu benennen und neu zu beschreiben. Also ich finde, das ist schon irgendwie so, das gehört so richtig dazu. Das ist verschieden.
Als nächstes widmet sich Schönitzer Wespennestern aus Peru. Womit sich die Tonspur nächsten Monat beschäftigt, bleibt ein Geheimnis. Ich hoffe aber, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche bis dahin wie immer frohes Forschen. Eure Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.